Ja, willkommen zu unserer dritten Folge vom Coffee and Cigarette Podcast. Wir machen heute einen Generationendialog im Team und wollen wissen, bei welchen Themen dass wir unterschiedliche Ansichten haben, wo dass wir vielleicht auch Gemeinsamkeiten haben miteinander. Wir sind gespannt, was da dabei rauskommt. Mit mir am Tisch hockt Ilse Held. Sie ist bei Essence Relations für das Lektorat und Prozess verantwortlich. Miriam Wenger, sie ist als Project Assistant tätig bei uns und vor allem für Social Media zuständig. Und Karin Vogt ist ebenfalls da mit am Tisch. Sie kümmert sich bei Essence Relations als Senior Project Manager um die einzelnen Projekte von uns. Ich, Naomi Rickermann, bin ebenfalls da. Ich bin auch Project Manager bei Essence Relations und werde heute zusammen mit der Miriam Millennials vertreten, während Karin und Ilse die sogenannten Babyboomers vertreten. Mit der Miriam zusammen mache ich heute auch die Co-Moderation. Das heisst, wir werden euch durch die nächsten paar Minuten durchführen. Wir fangen gerade mit dem ersten Thema an, das wir heute besprechen wollen, und zwar ist das Thema Arbeitswelt. Ilse, beim ersten Mal, wo wir miteinander Kontakt hatten, bist du für mich Frau Held gewesen. Wieso nicht Ilse? Ist das heute noch notwendig? Braucht es das heute noch?
Also meiner Ansicht nach, ich bin ja aus der Generation 50 plus und bin in die, sag mal, Duzis-Welt reingewachsen, offen gestanden auch erst in der Schweiz. Als ich in Deutschland gearbeitet habe, da war das Duzen wirklich nur unter Gleichgestellten erlaubt, sage ich mal. Und die Dudes-Kultur, die hat mir unheimlich gefallen, eigentlich hier in der Schweiz und überhaupt bei den größeren Konzernen. Und ich glaube, dass sich es immer, je länger, je mehr auch salonfähig macht mit dem Duzen. Also für mich ist es absolut okay und ich habe einfach, ich bin immer lieber auf der vorsichtigen Seite und sieht es zuerst mal, wenn ich jetzt auf jemanden zukomme.
Glaubst du, ist das eine Frage, wo auch mit Respekt zu tun hat? Hast du das Gefühl, wenn jetzt jemand auf dich zukommt und dich vielleicht einfach von Anfang an duzt, ohne zu fragen, fühlst du dich dann respektlos behandelt oder denkst du, oh, lässig?
Es kommt ganz auf die Situation drauf an. Das ist nur lustig, dass du das fragst, weil ich habe schon häufig erlebt, dass jetzt irgendwo in einer Kneipe oder in einem Restaurant dann heißt es, was willst du oder was darf ich dir bringen, und dann ist es okay. Aber vielfach kommt es auch, es kommt wirklich so auf die Situation drauf an, wenn man in einem Umfeld ist, wo es etwas gehobener Tun hergeht und dann duzt einen jemand oder auch jemand wildfremdes irgendwie auf der Straße, dann muss ich sagen, hä? Das ist dann wieder, also außerhalb von der Arbeitswelt finde ich es situativ bedingt. Ich weiß nicht, wie es...
Ja, Karin, wie siehst du das? Findest du, das ist ein Generationen- Thema oder hat das mehr einfach auch ein bisschen mit anderen kulturellen Hintergründen zu tun, wo ja auch lange in Amerika gewesen bist, wo du Kultur einfach dazugehört, es gar nicht anders gibt in diesem Sinn?
Ja, also für mich ist es eher noch etwas Kulturelles eigentlich, und vielleicht hat es auch wirklich mit der Sprache zu tun. Also eben, du sprichst Amerika, ich habe ja lange in Asien gelebt und eben dort ist eigentlich Englisch dann, also verständigst dich auf Englisch, was in dem Sinn ja das bei nicht gibt, und von dem her, also ja, mir ist es eigentlich sehr sympathisch und ist eigentlich das Du wie natürlicher, also wirklich sicher bis zum Mitgleichaltrigen, ja.
Ja, also ich finde auch für mich ein Wohlfühlfaktor, das Du anzubieten bekommen, und ich finde, wie sie kann unnötige Distanz schaffen, teilweise. Also ich habe das Gefühl, ich bin inspirierter in einer Beziehung, wenn es Du angeboten wird.
Ja, also da stimme ich der Miriam voll und ganz zu. Ich probiere das auch so ein bisschen zu integrieren in neue Beziehungen, die ich knüpfe, dass ich das Du relativ schnell anbiete. Das ist für mich auch gar keine Frage vom Respekt. Ich respektiere es natürlich, wenn das Gegenüber nicht möchte, und würde auch sofort zurück auf sie gehen, falls das nicht geht mit dem Du. Aber ich finde, wie es hat eine gewisse Hürde, wenn man sich sitzt. Man redet nicht, so wie du es gesagt hast, Miriam, auf der gleichen Ebene, wenn man sich sitzt.
Wie würdest du oder ihr als Millennials, jetzt eben gerade Älteren, sag ich mal 50 schon immer, aber 60 plus gegenüber, wenn du sagst, Naomi, dass du eigentlich das anbietest, jemandem den Du. Aber gehst du über die Altershürde und sagst, ist es okay, wenn wir uns duzen? Oder wie, also ist das,
ja,
passt das grundsätzlich?
Ja, also grundsätzlich bin ich, ja, das mag ich mir nicht sagen. Also ich tue das natürlich von der Situation her abschätzen. Aber generell jetzt für mich persönlich mache ich es schon so, dass wenn das auch ein Ü60-Jähriger ist, auch wenn das ein Ü70-Jähriger oder Jährige ist, dann trotzdem, wenn ich finde, dass die Situation, je nachdem auch, auf welche Art du dich kennenlernst, in welchem Kontext das miteinander zu tun hast, biete ich es relativ schnell an. Einfach so ein bisschen nebenbei, vielleicht muss man es auch nicht als grosses Thema machen, vielleicht auch nicht gerade im Kennenlernen, am Anfang, wenn man sich begegnet, sondern mehr im Verlauf vom Kennenlernen dann. Ich bin übrigens Naomi und nicht Verrückermann, oder? Mir ist auch schon passiert, dass wenn ich jetzt jemandem das Du angeboten habe, beispielsweise in einem E-Mail-Verkehr, dass ich dann einfach zurückgesiezt wird und dann tue ich natürlich schon sofort wieder zurück auf Sie springen, weil ich denke, das ist wahrscheinlich gerade so ein kleines, so ein Hint, dass die Person lieber nicht aufs Du gehen möchte.
Ja, dann möchten wir gerne zu einem anderen Thema kommen, zu Work-Life-Balance. Und zwar wird uns Millennials oft vorgeworfen, dass wir wahnsinnig viel Wert auf die Work-Life-Balance legen. Was meinen ihr dazu, Karin, du?
Also ich finde das unabhängig vom Alter sehr ein wichtiges Thema, weil, weil schlussendlich man hat einen gewissen Energielevel, wo man damit kann haushalten oder wo man kann verteilen auf 24 Stunden am Tag und auf 7 Tage in der Woche. Und ich finde, das muss ausgeglichen sein und sicher, also bei mir persönlich merke ich, mit 30 habe ich sicher mehr Energie gehabt, als ich das jetzt heute habe, mit knapp über 50. Das heisst, man geht vielleicht mit dem ein bisschen bewusster um. Also ich habe früher sicher nicht so oft das geschaut und schaue heute ein bisschen bewusster. Aber grundsätzlich finde ich, das ist für alle ein Thema, auch schon für Kinder in der Schule, dass man schaut, das ist dann halt vielleicht School-Life-Balance, also unabhängig wie alt dass man ist, dass für den eigenen Energiehaushalt stimmt.
Ja, das denke ich auch, dass individuell, also auch je nach, ich meine, es ist ja alles, jedes Individuum hat einen anderen Anspruch an die Qualität und ich denke mal Work-Life-Balance, also für viele ist ja Working-Life, also das die Arbeit, die so Spaß macht, dass man ja da drin lebt und dann kann man nicht, ich finde, man kann es wie nicht über einen Kamm scheren oder jemand, der jetzt den ganzen Tag krampft auf Baustellen und der hat natürlich einen ganz anderen Anspruch an seine Balance. Der muss sich wirklich körperlich dann ausruhen und hat ganz andere Qualitäten auch dann.
Ja, ich denke schon auch, es ist nicht abhängig von Generationen, das ist keine Generationenfrage, sondern wirklich auch von Alter und Erlebnis, die man schon gehabt hat. Ich würde jetzt auch sagen, mit 40 bin ich mehr darauf angewiesen, eben, wenn man noch Kinder hat oder so, dass dann dass nicht mehr nur Arbeit ist, sondern auch anders.
Ja, also für mich persönlich ist das auch ganz ein wichtiger Punkt. Ich glaube auch, dass es nicht generationenabhängig sein sollte. Ich glaube aber, dass es heute doch mehr zum Thema gemacht wird, als das vielleicht noch, also ich kann mich korrigieren da, vielleicht vor 20, 30 Jahren das Thema war, dass es heute auch einfach so ein bisschen zum guten Ton gehört, dass man auf das Wert legt. Es ist auch am Zeitgeist entsprechend, dass man auf das schaut. Und es ist eigentlich noch spannend zu sehen, da kommen wir vielleicht dann auch später noch drauf, wenn wir zum Thema Digitalisierung reden, wie das eigentlich ein totaler Widerspruch in sich ist. Du bist konstant erreichbar. Es ist vielleicht auch ein bisschen ein Symptom von dieser ganzen Zeit. Du bist immer dran, du hast das Handy, du bist erreichbar, du hast die Mails auf dem Handy, du kannst immer reagieren. Und dass durch das eigentlich das ganze Work-Life-Balance nochmal an Bedeutung gewöhnt durch das. Und ich denke, dass, das hängt sehr fest mit der heutigen Zeit zusammen. Das ist sicher auch gerade ein guter Einstieg für den nächsten Punkt, wo wir gerne mit euch besprechen würden, Flexibilisierung von der Arbeitszeiten. Das spielt auch so ein bisschen in den heutigen Zeitgeist rein. Wie wichtig ist dir das, Karin, dass du eine Flexibilität hast, in deinen Arbeitszeiten? Kannst du vielleicht auch noch kurz sagen, wie es für dich jetzt da ist, bei den Essence Relations?
Ja. Also für mich ist es extrem wichtig, weil ich eine Frühaufsteherin bin. Und zwar, ja, also es entspricht einfach meinem Biorhythmus. Also ich arbeite gerne am Morgen. Und das heisst, gerade wenn ich jetzt etwas Konzentriertes muss machen oder einfach über etwas muss, oder etwas muss reintauchen, etwas muss Texte schreiben, auch konzeptionell Sachen muss zu Vater schlagen, dann mache ich das wirklich sehr gerne am Morgen. Also das heisst, um 5, irgendwie zwischen 5 und 7. Bis dann meine Tochter aufsteht und ja, und eigentlich dann so den Tag anfängt. Also für mich ist es ein wichtiges Thema, aber natürlich, klar, es gibt auch unter Tags gibt es gewisse Stunden von der, also der Erreichbarkeit natürlich, ist klar, also dass man auch natürlich gewisse Flexibilität muss haben, also nicht nur kann sagen, ich arbeite jetzt nur am Morgen zwischen 5 und 7 und dann am Abend wieder zwischen 7 und 10 oder so, sondern dass man auch am Tag gewisse Erreichbarkeit kann abdecken, ja. Aber ist für mich wichtig, dass eine gewisse Flexibilität gegeben ist.
Ilse, du bist ja auch ein Frühaufsteher.
Und eben auch Mami. Und das wollte ich jetzt gerade der Karin gegenüber noch die Frage loswerden. Was ich jetzt, wenn ich zurückblicke, weil meine Tochter jetzt mittlerweile aus dem Haus ist, also sie hat jetzt ihre Lehre begonnen, ich bin jetzt wirklich morgens ab 6:30 bis abends um 5:30 allein, also kann mir die Zeit wirklich einteilen. Das hat eine völlig neue Qualität und ich habe vorher eben auch, als sie noch in die Schule ging und zu Hause war, habe ich die Zeit, wenn sie noch nicht auf war oder wenn sie dann gerade aus dem Haus war, bevor ich dann wieder kochen musste oder irgendwas anderes, habe ich auch genutzt. Das war so die Zeit, wo ich auch am fokussiertesten sein kann, wo ich mich auf was konzentrieren kann. Und das verschiebt sich jetzt gerade im Moment. Also ich bin jetzt erst in der zweiten Woche in dieser Situation und das ist noch sehr neu, aber ich genieße es unheimlich, dass ich eben noch flexibler eigentlich bin. Ich kann auch, wenn es sein muss, nachts arbeiten, natürlich auch. Aber für mich ist immer wichtig, die Flexibilität, dass wenn ich jetzt konzentriert arbeiten kann, dass ich es dann auch tun kann.
Gestresst fühlst du dir das nicht?
Durch was gestresst?
So flexibel bist, dass du theoretisch immer könntest arbeiten und dann auch immer erreichbar bist durch das?
Nein, gar nicht. Eigentlich jetzt weniger gestresst, seit ich weiß, dass ich wirklich den ganzen Tag mir es einteilen kann. Vorher eher gestresst, wenn ich wusste, ich habe jetzt aber nur Zeit bis dann und dann erst wieder ab dann. Jetzt habe ich wirklich dieses große Zeitfenster, wo ich sagen kann, ich kann mir das einteilen. Ihr beide?
Ja, also für mich ist Flexibilität auch sehr wichtig. Bei mir ist es anders als bei dir, Karin. Ich bin eher der Nachtmensch. Und das brauche ich die Flexibilität. Ja, und auch so ein bisschen, kannst nicht immer kreativ sein, bist nicht immer in der Mut zum Arbeiten, irgendwie gerade loslegen. Und da ist es halt auch extrem wichtig für mich, ja, dass du kannst dir die Zeit nehmen, wenn du sie brauchst und dann aber auch effizient kannst arbeiten, genau.
Ja, ich bin eigentlich auch komplett bei euch. Flexibilität ist für mich sehr, sehr wichtig. Klar, eine gewisse Erreichbarkeit muss sichergestellt sein, so zwischen den normalen Zeiten, wo jeder Normalsterbliche halt am Arbeiten ist. Klar, wenn dann irgendwie ein Telefon reinkommt, dass das irgendwo durch kannst abnehmen oder dass du einfach eine Vertretung auch sichergestellt hast, falls es selber nicht geht. Aber für mich ist es ganz wichtig, dass ich auch die Spontanität habe, dass ich mal kann sagen, hey, es ist ein wahnsinnig heißer Tag. Ich kann mir vorstellen, dass ich dann heute vielleicht am Morgen früh arbeite, wenn es noch nicht so heiß ist und dann am Abend halt noch aufschaffen tut und dafür am Nachmittag in den Body gehen. Und dass halt auch die Akzeptanz da ist, das ist für mich, wäre für mich jetzt auch ein sehr wichtiges Auswahlkriterium, wenn es um Jobsuche geht. Das ist für mich auch etwas Ausschlaggebendes gewesen, als ich da hinkomme zu den Essence Relations. Ja, dass das eine Option ist, dass man da auch ein bisschen flexibel kann sein in den Arbeitszeiten. Nichtsdestotrotz bin ich auch ein Fan davon, dass man eine einigermaßen klare Struktur hat. Oder? Aber ich glaube, da sind wir uns ja alle einig.
Jetzt möchte ich gerne noch ein anderes Thema anschneiden. Und zwar wird uns ja auch oft in den Ohren gesagt, dass man verzweifelt nach einem Sinn in der Arbeit sucht. Ist das so verkehrt, Ilse?
Also meinst du jetzt euch Millennials, wird das nachgesagt? Genau. Nein, das ist nicht verkehrt, aber ich denke, das hängt jetzt auch mit der Zeitfrage der Work-Life-Balance zusammen, dass man einfach mehr Qualität, also wahrscheinlich wirklich auch durch die Schnelligkeit im Arbeitsleben, muss alles mehr Qualität haben. Also es ist, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt nachvollziehen könnt, was ich meine. Man kann schnell reagieren, man ist eben immer erreichbar, man hat ein ganz anderes Tempo als jetzt vor 20, 30 Jahren und dadurch muss die Qualität auch stimmen und logisch muss dann auch ein Sinn, man muss selber einen Sinn dahinter sehen. Weil früher, wo man jetzt nicht diese sag ich mal, individuelle Arbeitszeitmodelle hatte oder wo man auch nicht so immer erreichbar war, wo es kein Handy gab und wo man wirklich nur 9-to-5 oder 8-to-5 Job gemacht hat, da war klar, dass man dann abends seinem Vergnügen nachging und der Tag über hat man geschafft. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das ist auch wie eine Generationensache. Was sagst du, Karl?
Also ich finde es wichtig, dass man sich dass sich auch junge Leute die Frage stellen. Also was macht Sinn beim Arbeiten und auch gewisse Wähler. Also da darf man auch wählerisch sein. Also, ich beschäftige mich ja im Moment auch auf Projektbasis mit der noch älteren Generation, also wo man jetzt auch so ein Modell diskutiert, wo eben, dass es eigentlich gegenüber quasi offen ist oder dass man flexibel ist, wie lange es man schafft. Also muss es dann ein Rentenalter geben oder wenn jemand kann und will arbeiten bis irgendwie 85 oder einfach ja, so lange es mag und will, dass das auch möglich ist. Und ich glaube, hinter dem Hintergrund ist das ganz wichtig, dass man sich wirklich frühzeitig überlegt, dass man sich das überlegt, ja, was macht denn Sinn für mich? Und das heisst jetzt nicht, dass man das von Anfang an jetzt die Sinngebung findet oder finden muss, also dass man sich da einen Druck auferlegt, das fände ich falsch, wenn jüngere Leute sich durch das unter Druck setzen lassen, sondern dass man einfach das Ziel hat, ja, dass man das findet, was für einen Sinn macht, aber weiss, das kann sich im Laufe des Lebens wieder ändern, oder? Weil auch die Werte sich ja ändern mit dem Älterwerden und dass man eigentlich für jeden Abschnitt schaut, für jeden Lebensabschnitt schaut, was ist mir wichtig und wo kann ich mich einbringen und was macht mich auch zufrieden. Also auch nicht, dass es dann Sinn Erfüllung ist eigentlich aufgrund von Erwartungen vom Umfeld. Also ich denke, da sind vielleicht junge Leute innen an einem gewissen Druck ausgesetzt. Und das fände ich falsch. Also es muss von innen rauskommen, aber das darf es auch, finde ich.
Ich glaube, es hängt mit ganz vielen Sachen zusammen, das Thema. Wir sind in der Arbeitssuche. Ich würde sagen, unsere Generation ist da schon mal viel intensiver drin. Ich meine, wenn man jetzt nur schon das Beispiel nimmt, wie wenig dass ich in unserer Generation noch ins Militär gehen, oder? Das ist für mich so ein Paradebeispiel, weil das Militär halt, wenn ich die Männer frage, die nicht ins Militär gegangen sind, ich kenne sehr wenig, die ins Militär gegangen sind, wenn ich die frage, warum bist du nicht gegangen oder warum hast du nicht willen, es ist ja effektives Willen. Also ich meine, come on, niemand von denen ist wirklich doppelt untauglich, oder? Warum hast du das nicht wollen? Dann sagen sie alle, sie haben keine Lust, um sinnlose Tätigkeiten zu machen, während 9 Monate am Stück oder während all diesen WKs und so. Und ich glaube, das ist schon etwas, was in unserer Generation jetzt vielleicht ein bisschen anders ist, als es bei euch noch war, dass man gewisse Sachen auch einfach nicht mehr so hinnimmt, dass man sich auch manchmal, wo man sich früher vielleicht weniger getraut hat, die Sachen in Frage zu stellen, heute das macht. Das hängt eben mit ganz vielen Sachen, denke ich, zusammen. Sicher auch damit, dass wir heutzutage viel mehr Zugriff haben auf alle Ressourcen. Uns können die Leute vielleicht auch weniger vorspielen, vormachen als früher noch, weil wir selber schon viel mehr herausfinden können über gewisse Sachen. Wir können zweimal auf Google liegen und dann wissen wir selber, wie es ist, oder? Oder haben jemanden überführt, der dann irgendeinen Seich erzählt hat. Und ich denke auch, dass mit der Sinn in der Arbeitssuche hängt auch ein bisschen damit zusammen mit dem ganzen Thema Multioptionsgesellschaft, dass wir so wahnsinnig viele Möglichkeiten haben und dass das eine gewisse Filterfunktion auch ist, um das zu finden, was dir wirklich gefällt. Weil das ist so ein bisschen ähnlich wie, so ein bisschen, ja, auch eben symptomatisch für die Generation, wie dass jetzt plötzlich ganz viele Leute Nahrungsmittelunverträglichkeiten haben. Oder plötzlich ist jeder ein bisschen glutenintolerant und ein bisschen laktoseintolerant. Also nicht ganz allergisch, aber nicht ganz Zöliakie, aber gleich ein bisschen intolerant. Und ich glaube, das hängt so ein bisschen wieder mit zusammen, durch das, dass wir, wenn du in einem Mikro gehst, in den Kopf, du hast so viel Angebot zum Auswählen, dass du dir einen künstlichen Filter schaffst, um einfach dich können entscheiden und die Entscheidung irgendwie rechtfertigen. Und ich habe das Gefühl, dass mit dem Sinn, das stimmt einerseits schon, wir suchen wirklich nach dem Sinn und wir wollen eine sinnvolle Tätigkeit machen, aber ich habe auch das Gefühl, dass es zusätzlich noch so ein bisschen als Filter gilt. Und zudem ist es natürlich auch so, dass es im Freundeskreis, zumindest ist das bei mir jetzt der Fall, viel anerkannter ist, in Anführungszeichen, wenn du kannst sagen, dass du bei deinem Job etwas Sinnvolles machst. Also, ich habe keine Freundin oder keinen Freund, der jetzt zu mir kommt und sagt, hey, ich mache einfach meinen Job, einfach zum Geld zu verdienen. Ich finde es mega langweilig, aber ich habe vor, das Leben lang zu machen, weil ja, Hauptsache, ich kann irgendwie gut davon leben. Ich glaube, jeder sucht heute nach irgendeiner Möglichkeit, wie er sich dann sonst vielleicht irgendwie anders orientieren kann, fortbilden kann, um etwas zu finden, was ihm gut gefällt. Und schön ist, dass man das heute ja auch kann.
Ja, finde ich ein gutes Schlusswort zu diesem Thema. Arbeitswelt.
Ja, dann würden wir sonst jetzt gerade zu der digitalen Welt gehen. Ich habe es ja vorher schon kurz angesprochen gehabt. Vielleicht die Hörer von dem Podcast sehen das jetzt nicht, aber ja, Miriam und ich sind da voll ausgerüstet mit Handy und Laptop. Wir brauchen eigentlich gar nicht mehr. Die Ilse und Karin sind ja, glaube ich, eher einmal so ein bisschen Papiertypen. Warum, Karin?
Wegen dem Alter? Nein, ich weiß auch nicht. Ja, ich habe einfach gerne Papier in der Hand. Also ich jetzt gerade zum Beispiel bei der Zeitung lesen oder so, ich finde das einfach herrlich, wenn ich mich irgendwo hinsetzen kann und einfach noch eine Zeitung kann in die Hand nehmen oder ich spare mir es dann auch eher auf und nehme es wieder führen. Also wenn ich jetzt News zum Beispiel digital lese, dann überfliege ich das und nachher ist es weg. Und wenn ich etwas print habe, dann ist es irgendwie es hat mehr Wert, ja. Es hat für mich also es ist auch eine Genussfrage, also für mich ist es eher ein Genuss, etwas einfach ein Papier oder ein Buch oder ein Magazin oder irgendetwas in die Hand zu nehmen und das noch so können, ja, so können zu konsumieren als immer jetzt in ein iPad oder iPhone oder sonst irgendetwas reinzustarren, ja.
Ist es nicht so ein grosser Teil einfach auch Gewohnheit?
Glaube ich schlussendlich schon. Also Gewohnheit und vielleicht hat es eben gleich auch etwas mit dem Alter zu tun. Also ich sehe zum Beispiel jetzt bei mir, wenn ich jetzt so an der Tramstation stehe und irgendwie ein paar Minuten habe und ich würde irgendwie gerne schnell News lesen oder irgendwie so, dann blendet es wieder oder dann sehe ich es wieder nicht oder keine Ahnung. Und wenn ich habe vielmal einfach irgendwo noch ein paar Sachen dabei, die ich noch ausgedruckt habe, die ich dann irgendwann mal noch will lesen unterwegs, so kurz, dann nehme ich lieber etwas führen und lese es. Also, ist er gewohnt, ganz, ganz klar. Ja, glaube ich schon.
Ilse, beim Thema Lektorat ist das ja sowieso für dich auch immer ein Thema, oder? Du tust ja, glaube ich, soweit ich weiß, immer alles ausdrucken und dann lieber so nochmal durchgehen. Siehst du dann mehr, wenn du es ausgedruckt hast, als wenn du es auf einem Bildschirm siehst?
Also bei mir ist ehrlich gesagt beides. Ich bin ja eigentlich auch sehr digital und habe auch die ganze Digitalisierung von Anfang an erlebt. Also meine Berufsausbildung habe ich noch mit Steno genossen und richtig, da waren PCs noch weit entfernt. Und ich habe das sehr geschätzt, die Vorteile von dem Computer und allem, und habe mich da auch recht reingekniet. Und jetzt in Sachen Überarbeitung gehe ich gern auf beiden Schienen. Zum einen erstmal in der ersten Übersicht mache ich es wirklich auf dem Bildschirm, weil es einfach auch schneller und bequemer ist zum kurz an, ja, ist auch Einstellungssache oder Übungssache oder Gewohnheitssache. Aber wie gesagt, erst mache ich es auf dem Bildschirm, dass ich das Dokument mir angucke und nachher drucke ich es nochmal aus. Für mich ist wichtig, einfach die doppelte Versicherung, und ich sehe vieles dann nachher auf dem Papier, was ich vorher nicht gesehen habe, auf dem Bildschirm. Das ist so. Und dann ist für mich jetzt auch, das muss ich auch feststellen, mit zunehmendem Alter hat das Papier wieder mehr Qualität, also auch das Haptische und das dann abhaken und das in der Hand halten und ja.
Aber reg dich das dann nicht auf, wenn du dann irgendwie etwas auf ein Zettel geschrieben hast und du findest das blöde Zettel nicht mehr und du weißt, es ist nachher verloren, du hast es nachher nirgends mehr.
Nein, das passiert mir nicht, weil da haben wir ja unsere Tools, die wir auch miteinander nutzen. Also ich will jetzt keine Werbung machen, aber nee, also das passiert mir, das ist mir noch nie passiert, und ich habe zwar daheim viele Zettelchen, aber die Zettelchen werden immer am Abend noch in irgendein digitales Medium übertragen, dass ich es einfach nicht vergesse.
Und bei dir, Karin?
Ich kann gerne zählen.
Die habe ich auch gerne, die brauche ich auch. Aber wie gesagt, das muss dann zu einer Ordnung finden.
Das ist mir jetzt gerade aufgefallen. Ist so, ich habe es beim Arbeitsschreiben gemerkt. Und zwar, wenn so, du hast digitale Bücher und du hast die Bücher, die vor dir liegen, und du hast die Suchfunktion. Und die hast du bei den Büchern einfach nicht. Und das ist unglaublich mühsam.
Ja, voll.
Weil, ja, findest du einfach alles wieder. Mhm. Das ist so ein bisschen für mich so der Grund, so, dass ich es meistens jetzt einfach, also eigentlich alles, mittlerweile einfach digital haben will. Mhm. Du findest alles sofort, du hast alles beieinander. Du hast nicht irgendwelche Blätter, die dort und dort noch rumliegen, dann wahrscheinlich irgendwo noch im Altpapier. Und, ja.
Vielleicht bei mir hängt es auch noch ein bisschen damit zusammen, dass meine Schrift wahnsinnig unleserlich ist, wenn ich mir nicht besonders viel Mühe gebe. Und darum will ich nicht, dass ich in einem halben Tag meine eigenen Notizen dann nicht mehr entziffern kann. Dann wird es dann langsam kritisch. Darum bin ich auch viel lieber, mache ich das Zeug digital, auch dass ich weiss, es ist safe, dass ich nichts verlieren kann. Nichtsdestotrotz würde ich zum Beispiel nie einen E-Reader kaufen. Das ist für mich einfach so ein No-Go. Ich würde immer ein Buch gedruckt vorziehen an einen E-Reader.
Spannend.
Ja. Ich kann es nicht erklären, es hat glaube ich keine rationalen Gründe, aber ich kann mir einfach das nicht vorstellen, dass ich ein Buch lesen will und dann habe ich einfach das dünne Ding in der Hand und ich kann nicht mal blättern. Also kann ich total nicht erklären rational, aber das ist einfach so.
Ja, so ein bisschen die Frage, ob wir jetzt das auf Papier oder digital haben, tut natürlich auch immer so ein bisschen unsere Daten hinterfragen oder woher das die gehen. Man sagt ja, also sind das Erdöl vom 21. Jahrhundert, unsere Daten. Ilse, ich weiss, du hast da eine starke Meinung. Wie viel sind dir deine Daten wert?
Also sehr viel und da bin ich auch froh darüber, dass ich die Kenntnis habe oder dass ich einfach von Anfang an das mitverfolgt habe, wie die ganze Digitalisierung Einzug hielt in der Gesellschaft und auch mich viel selber informiert und Weiterbildungen gemacht habe und weiß, dass die Daten einfach, wenn man sie an irgendjemanden vergibt, so bequem das auch sein mag, ich weiß, dass speziell jetzt in unserer Generation alles sich entweder mit meinem Google-Account, mit meinem Facebook-Account, man kann sich ja alles überall ganz bequem einloggen und einrichten. Ich mache das nicht, weil ich eben der Meinung bin, dass ich gehe auch jede Datenschutzerklärung gehe ich durch und hake wirklich nur das, also ich mache nicht zustimmen, sondern gehe rein und hake nur die nötigen Informationen ab. Ja.
Krass.
Weil es ist wirklich, dadurch, dass ich auch, also in einer meiner vorigen Tätigkeiten sehr viel zu dem Thema gelernt habe, eben IT-Forensik und das ganze Zeug, also da habe ich großen Respekt und bin da froh drum, dass ich das Wissen habe, was ich habe. Und wie gesagt, bin vorsichtig unterwegs, suche nicht mit Google und wenn, dann tue ich mich nachher wieder ausloggen oder mache es auf einer neutralen Plattform.
Wie viel Zeit verwendest du für das?
Wie meinst du viel Zeit?
Ja, weißt du, wie viel Aufwand das braucht, um dich nachher jedes Mal wieder ausloggen?
Nicht viel. Also ich habe, das ist
und Bequemlichkeit, dass dein Suchverlauf gespeichert ist,
nein,
und so.
Nein.
Das wirst du nie als Bequemlichkeit.
Nein, also Bequemlichkeit ist, es ist ja auch nicht Bequemlichkeit, sondern du wirst ja, das ist dann irgendwann auf dich zugeschnitten. Das ist ja das, wo ich sage, ich will wirklich ein neutrales Suchergebnis haben. Ich will nicht das Suchergebnis, was jetzt Google mir bietet, weil ich vorher schon das gesucht habe und das gesucht habe und das gesucht habe, weil der Algorithmus jetzt meint, ja, die Ilse Held, die ist jetzt vielleicht interessiert im Moment an keine Ahnung was. Also liefern wir das zu oberst.
Und wie würdest du das dann sehen bei personalisierter Werbung? Findest du das nicht, wenn du eh Werbung bekommst, angenehmer, wenn sie immerhin noch auf dich zugeschnitten ist?
Nö, ich missachte Werbung. Also, auch da sind wir ja, haben wir zwei ja unterschiedliche Auffassungen.
Genau, also ich bin da eher, ich mache da so ein bisschen Kosten-Nutzen-Abwägung und für mich ist der Nutzen definitiv grösser. Ich habe das gestern auch gerade noch diskutiert mit jemandem rund um Standortfreigabe auf dem Handy. Ich habe die eigentlich immer angestellt, weil ich einfach auch immer Google Maps verwende. Wenn ich jetzt von da vom Büro in Zürich loslaufe und heim möchte, dann habe ich gespeichert im Google Maps zu Hause. Ich muss nur zu Hause eingehen. Es sagt mir, wo ich muss durchlaufen, wie lange das ich habe, wenn mein Tram fährt. Ich weiss, wenn ich daheim bin. Und auf das würde ich nie verzichten. Also das ist jetzt nur etwas Kleines natürlich. Es gibt ja noch ganz viele andere Sachen. Ich kann mir direkt aus Google hören, ein Uber bestellen, es hängt alles zusammen. Früher bin ich viel kritischer dem gegenüber eingestellt gewesen, aber jetzt habe ich das Gefühl, dass ich mehr auch dahinter gesehen und mehr darüber verstehen und weiss und eben halt den Nutzen halt auch gesehen, was mir bringt, wenn ich das halt alles preisgib, bin ich bereit, mich zu verklaven.
Aber du lässt es zu, dass du gläsern wirst. Das ist dir.
Ja, das ist mir bewusst. Ja.
Karin, was würdest du sagen, ist für dich Risiko oder Nutzen grösser?
Vermutlich aus Bequemlichkeit nutzen, also weil ich mich nicht so mit dem auseinandersetze. Ich muss sagen, ich lösche nie irgendwelche Irrenverläufe. Glaube ich wirklich aus Bequemlichkeit, oder wir sind irgendwie nicht so, vielleicht auch nicht so bewusst, ja, weil was da alles passieren könnte. Und ich muss sagen, ich habe jetzt eigentlich noch nie irgendwie eine schlechte Erfahrung gemacht. Ich bin dann vielleicht auch einer, die sagt, was eigentlich noch cool findet, dass wir jetzt irgendwie von Mikro dann irgendwelche Ideen für den Geburtstag von meiner Tochter schicken, weil ich nämlich eh keine Zeit habe, um mir das selber zu überlegen. Also kommt mir das eigentlich noch entgegen. Also es ist mir, ist jetzt vielleicht ein einfaches Beispiel, aber es ist mir jetzt einfach noch nie etwas Negatives in dem Fall passiert oder auch aufgefallen. Und ja, vielleicht ist das zu careless, ich weiß es nicht, aber ja, also eher nutzen.
Eher nutzen.
Ja, gut. Du hast dich dazu noch nicht geäußert.
Ich könnte eigentlich gerade zum Negativen überleiten. Ich muss eben sagen, mir geht es gleich wie dir. Ich habe mich früher noch viel mehr damit auseinandergesetzt. Aber mittlerweile, ehrlich gesagt, ein bisschen aufgegeben. Weil ich gefunden habe, du kannst es nicht verhindern, dass die alle Daten von dir haben. Und wahrscheinlich haben sie die meisten Daten auch schon. Und darum profitiere ich jetzt einfach davon. Also nutze ich auch einfach alles.
Ich möchte einen ganz letzten Punkt dazu anmerken. Ich glaube, das Allerwichtigste in dieser Thematik, und da sind wir uns wohl alle einig, ist einfach die Aufklärung über das. Ich glaube, das findet auch noch zu wenig statt, vielleicht auch, weil vielenorts Kompetenz halt einfach fehlt. Man kann sagen, das ist vielleicht eine Aufgabe für die Schule. Andererseits, wer bringt das dann den Lehrer bei? An der Hochschule können sie ja selber gar nicht mit dieser Thematik umgehen. Darum, schwieriges Thema. Aber ich finde, das ist definitiv, wird in der Zukunft ganz, ganz wichtig sein, dass man auch rund um Fake News einfach die digitale Kompetenz verbessert von den Leuten. Und ich denke, gerade bei den Jungen ist es immer so ein bisschen, nur weil sie wieder digitale Geräte rauskommen, heisst das noch lange nicht, dass sie auch hinter das dahinter sehen, oder? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das fördert. Und ich denke, da muss man auch ein bisschen aufpassen mit einfach nur gegen die einen grossen Schiessen, wenn man jetzt gegen Google oder gegen Facebook schiesst, okay, aber es gibt auch noch ganz viele andere auf dem Markt, beispielsweise TikTok.
Ja.
Genau.
Also es muss generationenübergreifend stattfinden.
Genau.
Absolut, auch bei der älteren Generation, weil die ja auch so verunsichert ist oder eben viele dann halt es so übernehmen. Ja. Großes Thema.
Ja, zu gross, um wahrscheinlich jetzt dort zu diskutieren. Und zwar haben wir noch eine aktuelle Herausforderung mit euch diskutieren und wir haben uns dabei für das Thema Gleichstellung entschieden. Wir sind ja jetzt ein reines Frauenteam, was aber eher Zufall ist. Und wenn man so unsere Quote im Team anschaut, dann könnte man denken, ja, Gleichstellung ist erreicht. Dass das nicht so ist, ich nehme an, da sind wir uns einig. Oder wie siehst du das, Karin?
Ja, wir sind sicher nicht dort, wo wir wollen sein oder wo wir könnten sein, aber ich denke, es ist auch ganz viel Positives in den letzten 15 Jahren gegangen. Also es ist, ich glaube, es ist nicht nur negativ. Also es geht vielleicht ein bisschen langsamer, als wir uns das wünschen, aber ich denke, es geht einiges.
Das denke ich auch, ja. Dass die, also jetzt auch in der Arbeitswelt gegenüber von vor 30, 40 Jahren hat sich viel getan und die Diskussion ist auch sehr, finde ich, sehr vielschichtig, weil vielfach natürlich auch Frauen sowohl Familie als auch Karriere und dann, also es ist so ein Diskussionspunkt, wo man wieder sehr in die Tiefe gehen kann und ich habe aber auch das Gefühl, wie die Karin, dass es sich sehr langsam, aber es bessert sich und das ist ein, ja, das ist eine Frage von Generationen. Wie empfindet ihr das als Youngsters?
Ja, ich bin eigentlich relativ spät mit dem Thema in Kontakt gekommen, weil das bei uns zu Hause nicht wirklich ein Thema war. Ich bin zwar eigentlich immer in einer Familie aufgewachsen, die das klassische Rollenmodell hatte. Also mein Papa ist gearbeitet und meine Mama ist zu Hause geblieben. Mir ist es aber nie so vorgekommen, als ob sie wegen dem irgendwie benachteiligt ist oder weniger Chancen hat, wenn sie mal etwas machen würde. Ja, darum ist das für mich eigentlich ganz, ganz lang kein Thema gewesen. Ich bin dann wirklich erst mit in Kontakt gekommen, als ich angefangen habe zu studieren. Vor allem dann halt in den Politikwissenschaften haben wir einmal auch extra ein Modul spezifisch zum Thema Gleichstellung gehabt. Und dort ist mir dann eigentlich erst richtig bewusst worden. Jetzt in der Arbeitswelt habe ich das selber noch nie erlebt. Ich weiss, dass es das gibt. Und ich finde es auch ganz, ganz wichtig, dass man da fest dranbleibt und sich dafür einsetzt. Und ich glaube, da müssen wir einfach alle zusammen dran arbeiten, dass das in der Zukunft sich bessert. Und da müssen wir einfach konstant dranbleiben. Weil ich glaube, es ist ganz, ganz viel recht tief innen verwurzelt, wo man wahrscheinlich gar nicht selber benamseln kann, wo man gar nicht genau selber einfach kann sich daran orientieren und sagen, das verändere ich jetzt. Weil es ist, glaube ich, ganz viel einfach auch gesellschaftlich mitgegeben worden, durch die ganze Sozialisierung, durch unsere Kultur, durch das Aufwachsen in dieser Kultur, wo noch sehr, sehr lange wird Zeit brauchen, bis sich das wirklich, wirklich verändert. Sonst kann ich sagen, sind wir ja eigentlich theoretisch, Miriam und ich, in der bis jetzt beste Zeit geboren worden, oder? Also ich meine, wir sind jetzt in der Arbeitswelt, wo es den Mutterschaftsurlaub schon gibt, zum Beispiel, oder? Wo bei euch natürlich noch nicht selbstverständlich war, oder? Aber ich denke, ja, da wird alles stetig besser.
Ich bin da ein bisschen die andere Meinung. mir geht es ein bisschen zu langsam vorwärts. Und zwar einfach, weil ich irgendwie, wenn ich Zahlen anschaue, dann denkst du, ist alles schon mal passiert, irgendwie im letzten Frauenstreik, sind all die Diskussionen schon mal aufgekommen und trotzdem hörst du von Frauen, die nicht eingestellt werden, weil sie um die 30 sind, weil denkt wird, dass die in den nächsten 3 Monaten sowieso dann ausfallen. Ja, ich habe das Gefühl, in der Arbeitswelt vor allem kann man noch einiges machen. Gerade was Kitas zum Beispiel anbelangt. Ich meine, wenn dort die sind so teuer, da bleibt lieber dann jemand daheim. Und schlussendlich ist die Frau. Ja, also ich sehe da zu wenig Fortschritt, ehrlich gesagt.
Wo siehst du denn die Aufgabe jetzt gerade zum Thema Kitas? Das finde ich nämlich auch ein sehr wichtiges Thema und schaue da auch sehr, sehr gerne in den Norden rauf, wo es ja in dem Fall so aussieht, als wäre es eigentlich mega, mega einfach. Es muss einfach staatlich finanziert sein. Wem seine Aufgabe wäre denn das? Findest du auch, das wäre der Staat? Weil ich würde das so sehen, dass das am Staat seine Aufgabe ist, Kinderbetreuung für alle kostenfrei bereitzustellen. Und da bin ich auch gewillt, mehr Steuern zu zahlen.
Ja, ich sehe es mittlerweile auch so. Eben weil sich zu wenig tut, dann muss halt irgendwann jetzt einfach der Staat sagen, so, Gleichstellung muss jetzt halt so erreicht werden, dass dann alle mitfinanzieren müssen. Ja. Wie sehen ihr das, Kitas, ihr, die Kinder haben?
Also ich denke auch, wenn flächendeckend auf so grosser Ebene etwas muss passieren, dann muss es sicher auf staatlicher Ebene sein. Also ich weiß einfach, es ist mittlerweile 20 Jahre her, als ich in Amerika gelebt und geschafft habe, also für einen Grosskonzern. Und dort ist das dann einfach schon von dem Konzern, also ist quasi, vor 20 Jahren ist das schon gar kein Thema gewesen. Also inklusive, also nicht nur Kita, sondern inklusive Auffangstätte, auch wenn ein Kind krank ist, also wo du es halt gleich hast können bringen und so. Und das glaube ich schon auch in der Schweiz gebe ich dir recht, Miriam, da hat sich in den letzten 20 Jahren in die Richtung sicher nicht genug bewegt und das wird vermutlich auf Staatsebene müssen sein, sonst wird es nie in dem Ausmaß so etwas passieren, das glaube ich schon auch. Ja.
Was das anbelangt, auf alle Fälle, ja. Kinderbetreuung, das ist ja, da sind wir ja, glaube ich, irgendwie eine Insel in der Schweiz, also Frankreich, wo es auch selbstverständlich ist Deutschland, Mutterschutz, also alles ist ja in der Schweiz sehr, sehr gering gehalten. Ja.
Den kann man nicht drin, ja. Auch Vaterschaftsurlaub.
Vaterschaftsurlaub.
Sind wir wirklich so ein bisschen Inseln in Europa oder vielleicht auch weltweit. Mhm. Wie schaust du zu Vaterschaftsurlaub?
Begrüße ich auch, werde dafür stimmen und finde auch, also ich finde eben Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaub und eben auch auf Kosten von Staaten und gern auch mit steuerlicher Mehrbelastung bin ich absolut dafür.
Wie sehen Sie es dann mit der sozialen Gleichstellung? Das ist ja auch noch ein anderes Thema. Da haben wir auch noch längstens keine Chancengleichheit erreicht. Das Thema Grundeinkommen kommt da immer wieder aufs Tapet. Ich selber habe es vor ein paar Jahren, was zur Abstimmung gestanden ist, abgelehnt, weil heute genau anders stimmen. Ich würde es nämlich annehmen. Ich finde, gerade Corona hat es nämlich gezeigt, wir hätten, glaube ich, ganz, ganz viel können anders machen oder verhindern. Und Existenzen, die durch das jetzt vernichtet worden sind, hätten wir davor können schützen, wenn wir das Grundeinkommen gehabt hätten. Wie stehen die dazu, Miriam?
Finde ich auch sehr schwierig. Wir haben es ja gerade gestern noch mal kurz angesprochen. Und zwar ist bei mir irgendwie andersrum. Und zwar, dass ich's dort, habe ich dafür gestimmt, unter anderem um ein Zeichen zu setzen. Ist ja dann abgeschmettert worden. Mittlerweile, ganz ehrlich, ich kann es noch nicht mehr sagen. Ich finde, einerseits ist es schön, kann man sich nochmal entfalten mit so einem Grundeinkommen, das gedeckt ist. Und ich habe schon das Gefühl, es würde Kreativität fördern und sicher eine Belastung nehmen. Weil Geld kann eine Belastung sein, wenn man nicht genug hat. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, ich weiß es noch nicht.
Mir geht es ehrlich gesagt ganz genauso wie dir, Miriam. Also ich bin da auch... Ich bin nicht für das gesicherte Grundeinkommen, bin es auch nach wie vor nicht. Aber ich habe da auch keine wirklich gute Meinung.
Was sind denn Gründe, oder ein expliziter Grund vielleicht, der dagegen spricht, um das zu machen? Das Grundeinkommen, ein bedingungsloses, das ist vielleicht auch noch wichtig.
Ich verstehe nicht ganz die Gründe dafür. Ehrlich gesagt, weil ich meine, jetzt Gleichstellung und jeder ist ja, jeder kann ja für sich selber sprechen, wenn er jetzt irgendwie einen Job hat. Mhm. Und
du kannst einen gewissen Sinn dahinter. Ich sehe den Sinn dahinter, aber schon, du kannst den Leuten eine Sicherheit geben, dass sie können machen, was sie möchten, ohne dass sie Angst haben müssen, dass sie am nächsten Tag auf der Straße stehen. Ich finde, das ist jetzt wie so ein bisschen, wenn man auf Amerika schauen, gerade in dieser Krisenzeit, wo du gesehen hast, die haben gar kein Auffangnetz gehabt. Bei uns sind die Netze zum Glück da gewesen, oder zumindest für einen Grossteil der Bevölkerung da gewesen. Es hat trotzdem immer noch Leute gehabt, die durchgefallen sind. Oder ich habe auch schon Gespräche gehabt mit Freundinnen von mir, die sagen, sie würden auch gerne ihren aktuellen Job aufgeben und etwas machen, sich in einem Verein engagieren oder so etwas. Aber sie haben einfach schlicht keine Zeit dafür und wenn sie den Job aufgeben, haben sie kein Geld mehr und damit kein Dach mehr über dem Kopf. Es ist sicher auch immer noch ein Thema, wie hoch das die Lebenskosten sind und wo das du lebst. In der Stadt Zürich kannst du nicht mal leben, wenn du einen Job hast am unteren oder unteren Einkommensgrenze, dann findest du nicht mal eine Wohnung in der Stadt, die du kannst finanzieren kannst. Und wenn die Sorgen irgendwo weg sind mit einem Grundeinkommen, wo dir kein Luxus, aber wo dir ein Überleben sichert, das heisst, du musst dir keine Sorgen machen, dass du ein Dach über dem Kopf hast, dass du einigermaßen genug zu essen hast, dass es vielleicht nicht lang für zum ins Restaurant zu essen. Okay, also das bin ich auch voll dafür, dass man das niemandem finanzieren sollte. Aber wenn doch jemand Lust hat, eine Weiterbildung zu machen oder sich sozial in einem Verein engagieren oder was auch immer, sollte ihm das doch irgendwo ermöglicht werden können, ohne dass er im Hinterkopf muss haben, oh nein, es geht jetzt nicht wegen Geld. Oder was meinst du dazu?
Ja, also ich teile eigentlich deine Meinung, Noemi. Ich finde auch, wenn man die ganze Nachhaltigkeit anschaut, also das überlege ich mir manchmal so, wenn ein gewisse Grundbedürfnis wäre, einfach deckt, dass vielleicht auch das Konsumverhalten ein bisschen bewusster würde werden. Also es wär, ich weiß nicht, ob das wäre, aber das wäre einfach spannend, oder? ja, dass eben nicht immer alles schnell und günstig muss sein oder vieles, sondern dass man einfach, meine, eben, man redet über Nachhaltigkeit, über nachhaltiges Konsumieren, aber das muss man sich können leisten. Also das ist nicht einfach, und es gibt noch ganz viele Leute, die sich das einfach nicht können leisten. Und da überlege ich mir, ja, wenn du im Prinzip eben die Grundbedürfnisse deckt sind und man im Prinzip so eine Wahl hätte, also vielleicht müsste ich gleich noch auf gewisse andere Sachen verzichten, aber du könntest ein bisschen gesünderen, nachhaltigeren Lebensstil durch das führen. Also das finde ich noch einen spannenden Gedanken. Das eine und das andere ist auch mit der Kreativität. Also, dass man vielleicht, wenn man ja, einfach gewisse vielleicht Sorgen, um einfach eben so ein Grundbedürfnis können zu decken, dass man einfach mehr Raum hat für sich sonst irgendwie zu entfalten, sei das kreativ oder in einem sozialen Engagement. Also ich denke, ja, das wäre spannend, um das zu sehen. Und teile auch deine Meinung. Also bei mir hat das auch jetzt in der ganzen Corona-Zeit, habe ich mir die Überlegungen auch gemacht, eben, wie hätte das vielleicht anders können angegangen werden, oder ja, was hätte das eventuell gewisse Leute, die jetzt halt wirklich auch durch das Netz durchgefallen sind oder am Fallen sind, das weiss man ja, bei vielen kommt das ja jetzt dann aus, oder? Mit den ganzen Stellen, die noch abbauen werden, ob man vielleicht so eine Krise hätte können auch anders irgendwie abfedern.
Miriam, darf ich dich auch noch mal fragen, warum nicht?
Nein, also der soziale Aspekt, da bin ich absolut bei euch. Und jetzt auch mit dem Nachhaltigkeitsgedanken gefällt mir sehr.
Jetzt nimmst du es wieder bin,
ja, wie gesagt, ich bin zweigespalten, ich habe mir noch keine eindeutige Meinung gebildet, aber ja, überzeuge mich doch recht vom Gegenteil. ja.
Ilse?
Ich frage mich einfach, wie das finanziert werden soll. Ich meine, gerade wenn wir jetzt in Corona-Zeiten, ja, was wäre jetzt, wenn die ganzen, also wenn die hätten, wer finanziert das?
Ja, die Frage ist wirklich so ein bisschen, ob es realistisch ist.
Das ist es.
Also ich glaube, da habe ich mich jetzt zu wenig intensiv damit auseinandergesetzt, um den Aspekt voll und ganz können ausführlich diskutieren, aber ich denke, es gibt sicher Möglichkeiten. Weil ich glaube, wenn es etwas in der Schweiz nicht mangelt, dann ist es Geld.
Ja. Ja, gut, ich glaube, wir können da noch lange weiter diskutieren, jetzt müssen wir hier mal einen Cut machen. Ja, falls ihr, die zuhört, du oder sie, wie sie auch immer, oder du angesprochen werden möchte, gar nicht einverstanden sind mit dem Thema, das wir hier diskutiert haben, oder mit unserer Meinung, oder einfach mal sonst mit uns plaudern möchten, dürft ihr uns sehr gerne schreiben auf contact@essence.ch.